Ihr habt ja schon die Plakate gesehen und die Flyer und die Werbungen in den sozialen Medien mit dem Titel Unterheiden. Das war schon ziemlich provokant, aber wir haben das ja gewählt, weil der Titel von Tobias Buch auch so heißt und er hat ihn auch bewusst provokant gewählt. Und du darfst mal anfangen, dich ein bisschen vorstellen für diejenigen, die Tobias gar nicht kennen und gar nicht wissen, warum er hier ist heute. Einfach mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du und was verbindet dich jetzt mit dem christlichen Glauben? Nur ganz kurz.
Ja, also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin froh, große Ehre, hier dabei zu sein. Für mich ein ungewohnter Rahmen, aber ich bin sehr neugierig, sehr gespannt. Ich heiße Tobias Haberl, ich bin 1975 geboren. Das heißt, ich bin vor wenigen Monaten 50 geworden, was gar nicht so leicht war. Inzwischen habe ich mich dran gewöhnt. Ich bin im Bayerischen Wald groß geworden, sehr ländlich, sehr provinziell, sehr katholisch, noch so die Reste der Volkskirche damals kennengelernt, habe Literaturwissenschaften studiert in Würzburg und Großbritannien und bin seit 20 Jahren Autor bei der Süddeutschen Zeitung, schreibe über alles Mögliche, und habe eben an Ostern 2023 einen Essay geschrieben über das verwirrende Gefühl, als gläubiger Mensch nicht mehr verstanden zu werden. Und auf den Essay gab es so viele Reaktionen, hunderte von Leserbriefen und Päckchen und Geschenken und Angeboten, Gesprächsangeboten, dass ich ein Buch daraus gemacht habe. Und das ist ebenfalls vor ein paar Monaten erschienen, wurde ein Spiegel-Bestseller, was mich sehr freut, womit ich nie gerechnet habe. Und ich glaube, das Geheimnis ist ein bisschen, dass jemand aus einem Süddeutsche Zeitung München urbanes, linksliberales Milieu, kein Theologe, keiner der üblichen Verdächtigen, sage ich mal, kein Repräsentant der Kirche, einfach aufsteht und sagt, übrigens, ich glaube an Gott und ich glaube auch, die Kirche ist gerade in unserer Zeit eine sehr, sehr wertvolle Institution, ganz egal jetzt in welcher Ausformung und in welcher Ästhetik. Und ja, jetzt bin ich seit Monaten unterwegs, um aus dem Buch zu lesen, um über den christlichen Glauben zu sprechen, sehr persönlich, aber auch ein bisschen theologisch, soweit mir das möglich ist. Und ich bin gespannt auf unser Gespräch. Danke für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass du den Weg hierher, gefunden hast. Du sagst, du bist hauptsächlich im katholischen Lager oder im katholischen Umfeld unterwegs, warst auch schon bei evangelischen Kirchen zu Lesungen, aber so dieses Art Setting, wie wir es heute haben, ist neu für dich, auch schön?
Ist neu für mich, ja. Also ich weiß natürlich, dass es sowas gibt, ich kenne das, ich bin ja ein Journalist, ich kriege viel mit von der Welt, reise viel, aber ich bin eben sehr katholisch geprägt, auch ländlich geprägt und ich habe mich auch von dieser Prägung nie ganz gelöst, weil ich auch mich immer wohl darin gefühlt habe, ja. Also gleichwohl würde ich immer unterstreichen und unterstützen, was du eingangs gesagt hast. Gott ist nicht an Räume gebunden. Ja? Ich liebe schöne Gotteshäuser, auch alte Kirchen. Aber natürlich kann man Gott überall begegnen, in Begegnungen mit Menschen, in der Natur, in der Kunst und in so einer Halle, wenn die richtigen Leute in der richtigen Haltung zusammen sind. Also dieses Buch und auch mein persönliches Credo ist immer eigentlich so für die Pluralität des Glaubens. Also ich leide darunter, dass in der Kirche und im Glauben auch so Gruppen sich gegenseitig diffamieren und bekämpfen, genau wie im Rest der Gesellschaft. Das glaube ich nicht, ist nicht richtig und nicht gut. Gerade bei Christen sollte das Gemeinsame eigentlich überwiegen und ein Anerkennen dafür, dass es ganz verschiedene Formen, Charismen, Orte, Ästhetiken gibt, um von Jesus Christus zu erzählen und auch um Gott anzubeten. Also definitiv ist es so.
Ja, bevor wir so richtig in unsere Fragerunde einsteigen und auch in deine Lesung, darfst du dich auch nochmal vorstellen, Dave?
Genau, Dave Krohn mein Name, viele von euch kennen mich ja schon. Bin in der Friedenskirche Teaching Pastor und bin daneben Inlandsmissionar und Referent für das Apologetik-Projekt. Genau, das ist ein Projekt, das die Schönheit, Relevanz und Wahrheit des christlichen Glaubens darstellen soll in verschiedenen Settings. Wir glauben, dass der christliche Glaube nicht nur schön, sondern auch wahr ist. Und das machen wir eben klar an Universitäten, in Online-Formaten, Videos. Wir drehen gerade eine Filmdokumentation, schreiben ein Buch. Solche Geschichten, genau. Wer da mehr zu wissen will, ich habe draußen auch Flyer ausliegen von unserem Projekt, könnt ihr gerne mitnehmen. Aber das ist so das Setting, aus dem ich komme. Und deswegen ist es natürlich auch für mich ein relevantes Thema, was du, Tobias, geschrieben hast. Die Frage, wie kommunizieren wir Glaube in unsere Gesellschaft hinein, ohne dass wir unnötig komisch sind, ja, oder unnötig Barrieren aufbauen. Genau, deswegen freue ich mich auf das Gespräch.
Genau, schön, super, Dave, dass du da bist und mit dabei bist. Und ich will mich auch noch kurz vorstellen für diejenigen, die mich nicht kennen. Ich bin Joachim Krohn, der Papa von dem jungen Mann dort. Und seit 30 Jahren Pastor in der Friedenskirche in Memmingen, seit 18 Jahren auch Friedenskirche Babenhausen, Gemeinde, die wir gegründet haben. Dieses Jahr habe ich zusammen mit dem Jesushaus-Netzwerk das Jesushaus Leutkirch gegründet und gestartet. Und darüber hinaus bin ich noch in der Serbienhilfe tätig und auch im Verein Notausgang im Vorstand und als Projektleiter für das Bauprojekt am Hühnerberg. Bin persönlich 62 Jahre alt, seit 35 Jahren verheiratet mit Florenz, habe 5 Kinder und 10 Enkel. So, ein paar Fakten. Kann man auch applaudieren, genau. Ich habe jetzt unseren Talk heute mal eingeteilt in 2 Abschnitte. Der erste Abschnitt soll sich drehen um Glaube, Kirche und Gesellschaft. Und der zweite Abschnitt dann um persönliche Spiritualität. Über beide Dinge sprichst du in deinem Buch. Und wir haben mal so dich gebeten, auch zu beiden Teilen Abschnitte aus deinem Buch als Einstieg in das Gespräch zu lesen.
Ja, danke schön. Das sind ganz kurze Abschnitte, 3-4 Minuten. Und der erste stammt aus dem Kapitel Krise, welche Krise? Das christliche Zeitalter in Europa geht zu Ende. Die Menschen glauben nicht mehr. Von eigenen Vergehen und internen Debatten gebeutelt, schafft die Kirche es nicht mehr, ihnen Halt und Hoffnung zu geben. Statt eine lebendige Kraft zu sein, wirkt sie oft zerrissen und verunsichert. Ihr Reden, hat der Publizist Peter Seewald einmal geschrieben, ist wie ein Reden unter Wasser geworden. Stumm. Daran ist sie nicht nur, aber auch selbst schuld. Eine Institution, die ihre eigenen Gebote mit Füßen tritt, braucht sich nicht wundern, wenn ihr die Menschen das Vertrauen entziehen. Da helfen dann auch keine Cappuccino-Gottesdienste mehr. Aus der Erosion des Glaubens ist eine endzeitliche Krise geworden, an deren Ende der Zusammenbruch des christlichen Lebens in Deutschland stehen könnte. Da bröckelt nichts, da rauscht etwas in die Tiefe. Die Menschen fliehen nicht vor Gott, er ist ihnen gleichgültig geworden. Und womöglich sieht so die Zukunft der Kirche in der westlichen Welt aus. Kleine Gemeinden, die aber umso fester im Glauben stehen. Eine Kirche der wenigen, wie vor 2000 Jahren, als sie Jesus ans Kreuz geschlagen haben und seine Jünger dachten, es sei das Ende. Dabei war es ein Anfang. So, jetzt aber zur Lüge, die sich im Titel dieses Buches versteckt. Nein, eigentlich handelt es sich um eine Schummelei, denn ja, dieses Buch erzählt davon, dass ich mich als Christ, erst recht als Katholischer, die ja bekanntlich die Schlimmsten sind, zunehmend an den Rand gedrängt fühle. Aber nein, mit Heiden hat das eigentlich gar nichts zu tun. Heiden sind nämlich sehr wohlgläubige Menschen. Sie glauben nur nicht an den einen Gott der Christen, Muslime und Juden und damit auch nicht an meinen Gott. Die alten Griechen und Römer waren Heiden, die Apachen auch, die Wikinger sowieso. Im Prinzip ist jeder, der einen Kriegsgott oder eine Fruchtbarkeitsgöttin anbetet, aus christlicher Sicht ein Heide. Ich aber bin von Menschen umgeben, die an überhaupt nichts glauben. Eigentlich müsste dieses Buch also unter Ungläubigen heißen, aber seien wir ehrlich, unter Heiden klingt irgendwie griffiger. Und viel wichtiger, man weiß auf Anhieb, was gemeint ist, weil Heiden, das sind eben Menschen, die mit dem lieben Gott nichts zu tun haben wollen. Übrigens habe ich großen Respekt vor Heiden. Viele heidnische Elemente sind ins Christentum hineingewachsen. Als Junge konnte ich gar nicht genug kriegen von antiker Mythologie und nordischen Göttersagen. Trotzdem haben diese Menschen aus meiner Sicht die Wahrheit verfehlt. Und weil ich ahne, dass viele das diskriminierend finden, möchte ich eine Sache gleich mal klarstellen. Wer an Gott glaubt, kann nicht gleichzeitig an andere Götter glauben. Und wenn es eine Wahrheit gibt, kann es daneben keine zweite oder dritte geben. Das ist nicht diskriminierend, sondern einfach nur logisch, weil es widersprüchliche Wahrheiten vielleicht in Talkshows, aber niemals in Gottesfragen geben kann. Das Entscheidende ist, dass man Andersgläubigen respektvoll begegnet und vielleicht sogar neugierig darauf ist, wie und woran sie glauben. Dankeschön.
Ja, Tobias, mit diesem Abschnitt wollen wir starten in das erste Thema. Und ich habe einfach mal als erste Frage eine ganz provokative Frage gewählt, die du ja auch so ein bisschen anschneidest in diesem Abschnitt. Ist der Glaube im 21. Jahrhundert nicht einfach ein sinkendes Schiff, auf dem du dich aus Nostalgiegründen noch so lange wie möglich aufhältst?
Ich bin ein nostalgischer Mensch, ertappt. Genau. Aber in dem Fall war das natürlich die Passage auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Es ging in der Passage darum, dass man manchmal den Eindruck haben könnte, er ist ein sinkendes Schiff. Es kommt natürlich sehr darauf an, in welchem Milieu man sich bewegt. Hier heute habe ich nicht den Eindruck, dass es ein sinkendes Schiff ist. Wenn ich mich in der Redaktion der Süddeutschen Zeitung aufhalte, habe ich schon manchmal den Eindruck, dass ein sinkendes Schiff ist, weil in meiner Jugend, in meiner Kindheit, war es das Selbstverständlichste von der Welt, am Sonntag in die Messe zu gehen und danach ins Wirtshaus. Und getuschelt haben wir über die nicht in der Kirche waren. Ja? Und ich spüre ganz deutlich und weiß, dass heute in diesem Milieu, jetzt zum Beispiel in der Medienwelt, über mich getuschelt wird, weil ich der bin, der immer noch an Gott glaubt und immer noch in der Kirche ist, nach allem, was passiert ist und ans Licht gekommen ist. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wo man hinschaut. Ne? Viele wissen nicht, die Weltkirche wächst. Es gab noch nie so viele Christen auf der Welt wie genau in diesem Moment. Davon haben viele keine Ahnung. In Afrika, in Asien lassen sich so viele Menschen taufen. So schnell können sie bei uns gar nicht austreten. Etwas, was mir große Hoffnung macht. Und ich bin viel gereist, ich habe tolle Gottesdienste in Afrika, in Asien erlebt, mit einem ganz anderen Ästhetik und mit viel Freude und Hoffnung. Das ist natürlich toll, aber in Europa, in Deutschland will ich nicht drum herum reden. Also hat es schon manchmal den Eindruck, als würde es weiter in dieser Richtung gehen. Mir schlägt Nebeninteresse auch viel Unverständnis oder sogar Häme teilweise entgegen. Ich werde kritisiert von Leuten, die keine Ahnung haben, was das eigentlich bedeutet, ein christliches Leben zu führen. Sie denken in Schlagworten, unzeitgemäß, patriarchalisch, was jetzt die katholische Kirche betrifft. Missbrauch ist natürlich ein Riesenthema, aber sie sind nicht neugierig darauf, den Glauben wirklich kennenzulernen, Jesus Christus kennenzulernen, zu verstehen, warum Kirche ist, wie sie ist. Man muss ja nicht mit allem einverstanden sein. Aber wir geben, glaube ich, den Kampf nicht auf. Also es gibt so viele hoffnungsvolle Zeichen und wer weiß, wie es weitergeht in 10, 20, 50 Jahren. Ich glaube nicht, dass das letzte Wort gesprochen ist und die Menschen haben eine große Sehnsucht. Sie suchen halt nur an allen möglichen Stellen und vielleicht können wir dazu beitragen, wieder an der richtigen Stelle zu suchen.
Super, ja. Ja, du hast es schon gesagt. Du bist ein Exot in der Redaktion in der Süddeutschen Zeitung, auch ein Stück in deiner Nachbarschaft, wo du lebst. Wie kommt es, dass sich die Entwicklung dahin entwickelt hat in Deutschland, ein Stück weit auch in ganz Europa, obwohl es da auch entgegengesetzte Tendenzen gerade gibt, in Frankreich zum Beispiel, in Großbritannien strömen wieder sehr viele junge Leute, gerade in die katholischen Kirchen und auch in die orthodoxen Kirchen. Aber wie hat sich das Blatt so gewendet, dass man in Deutschland jetzt als Christ häufiger unter Heiden ist als umgekehrt?
Ja, also viele denken ja, ich beziehe mich oft auf die katholische Kirche, weil es einfach sozusagen meine Heimat ist. Es gibt aber sicherlich auch Schnittmengen mit anderen Glaubensrichtungen und Formen des Christentums. Viele glauben, der Missbrauchsskandal sei schuld. Das ist natürlich ein Brandbeschleuniger gewesen, eine große Katastrophe. Menschen haben große Schuld auf sich geladen im Namen des Glaubens. Letztlich haben sie ihre Kirche verraten, Jesus Christus verraten. Tatsächlich ist es ja so, dass diese Entwicklung, dass eigentlich die Menschen weniger glauben, sich weniger gebunden an die Kirche fühlen, sagen wir mal säkularisierter werden, eine Entwicklung, die seit gut 200 Jahren abläuft. Ja, ich glaube, es hat auch gesellschaftspolitische, wissenschaftliche Gründe. Die Technologie schreitet voran. Wir wissen immer mehr über unser Universum. Wir können immer mehr selber Dinge für die wir früher beten mussten. Ja, also der Mensch wird sozusagen mächtiger, er droht, Gott zu spielen, was ich sehr problematisch halte und wovor ich große Angst habe. Und ich merke ja in meinem Umfeld, in diesem linksliberalen, ich wohne im Glockenbachviertel in München, ne, in so einem Trendviertel, viel zu teure Mieten, dafür 1000 Cafés, wo es zu teuren Cappuccino gibt. Die Menschen empfinden die Kirche und damit auch Christsein eigentlich als etwas, das sie von der Freiheit abhält, das sie unterdrückt, das sie mit Geboten, mit Verboten traktiert. Ich höre oft, wie kannst du dich so ein paar alten Typen im Vatikan unterwerfen? Du bist doch ein aufgeklärter, mündiger Mensch. Wir leben doch im 21. Jahrhundert. Und ich sage immer, erstens, ich fühle mich gar nicht gegängelt, ich fühle mich gar nicht unterdrückt. Ich habe einfach nur sozusagen diese Gebote und Verbote, die auch nichts mit dem Vatikan zu tun haben, sondern die in meinem Verständnis von Gott, von Jesus Christus kommen. Für mich ist es ein weiser Leitfaden, an dem ich mich orientiere. Und je strenger, und zwar Strenge meine ich jetzt nicht eine verbitterte Strenge, sondern eine freudvolle Strenge, eine freiwillige Unterwerfung unter etwas, das größer, gütiger, weiser ist als ich. Ich habe damit die Erfahrung gemacht, dass ich immer freier werde. Dass ich, je mehr ich mein Leben nach Jesus Christus ausrichte, eine größere Freiheit von weltlichen Zwängen, Verwerfungen spüre. Freilich ist es nicht die Freiheit, aus 100 verschiedenen Handyverträgen wählen zu können. Es ist eine andere, tiefere Form von Freiheit, dass dieses immer mehr, dieser ewige Konsum, dieses ewige Wahrgenommenwerden, unter dem der westliche Mensch schon sehr stark leidet, ja, Thema Social Media, Thema Geschwindigkeit, Thema Narzissmus, dass das ein gläubiger Mensch a priori schon dadurch hat, dass er sich von Gott immer erkannt, angenommen, geliebt und in letzter Konsequenz auch schon erlöst fühlt. Und das ist natürlich was, was sehr schwer theoretisch zu erklären ist. Man muss es erfahren, man muss springen, man muss vertrauen ohne Garantie, wohin einen dieser Weg des Glaubens führt. Und das ist, glaube ich, was, was der moderne Mensch, womit sich der moderne Mensch heute sehr, sehr schwer tut.
Du gehst jetzt schon sehr stark in auch unsere zweite Abschnittsrunde, nämlich in dieses persönliche, kein Problem. Du hast jetzt schon Sachen zitiert, auch aus dem zweiten Abschnitt, den du gleich lesen wirst. Wenn du jetzt etwas raten solltest, also du erwähnst ja gute Gründe, sag ich mal, in deinem Buch an Gott zu glauben. Also es ist so, dass du sagst, also wenn man richtig nachdenkt und forscht und in die Tiefe geht, dann finden sich sehr gute Argumente und Gründe, um an Gott zu glauben und nicht entgegengesetzt. Was würdest du denn Christen, hier sind ja heute auch sehr viele Christen versammelt und auch uns jetzt als Vertretern der Kirche, als Pastoren raten, wie können wir den Glauben und die Kirche wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft bewegen?
Also erstens glaube ich, dass sowas im Moment fast passiert. Also ich will jetzt nicht von einem großen Paradigmenwechsel sprechen. Ich glaube, es wird erstmal weitergehen mit Austritten, wenn auch nicht in dieser Geschwindigkeit. Aber es gibt so viele zarte Pflänzchen der Hoffnung, die mir jetzt auch in den letzten Monaten von Pfarrern und von Ordensleuten, aber auch von Laien, ja, erzählt wurden, wie gerade junge Menschen wieder Lust kriegen, Jesus Christus zu begegnen, sich mit Kirche, mit Apologetik, mit der Bibel auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass im Moment sehr viele Leute spüren, dass ein Leben ohne Gott, das rein auf Technologie setzt, auch ein Verständnis von Freiheit, das keinen Rahmen mehr anerkennt, ja, keine Autorität, keine Regeln, dass das eben nicht in die Freiheit führt, sondern letztlich in die Unordnung und in größere Probleme. Und ich mache gute Erfahrungen damit, einfach sehr selbstverständlich mit meinem Glauben umzugehen. Ich habe viele Leute bei meinen Recherchen kennengelernt, die verheimlichen, dass sie am Sonntag in die Messe gehen, die am Arbeitsplatz sagen, ich komme später zum Frühstück, weil ich muss noch was erledigen. Ja, ich würde immer dafür plädieren, gar nicht mal mit Trommeln durch die Stadt zu laufen, ja, sondern ganz selbstverständlich mit dem Glauben umzugehen. Ich komme später, weil ich will noch in die Messe gehen. Und ich habe Kirchenmitarbeiter getroffen, die, wenn sie beim Essen gefragt werden, nach ihrem Arbeitgeber sagen, ich arbeite für eine wohlfahrtsstaatliche Einrichtung. Also Menschen fangen an, sich für ihre Kirche zu schämen. Und ich habe sogar Pfarrer kennengelernt, von denen ich ein bisschen den Eindruck habe, sie fangen an, sich für ihre Kirche zu schämen. Und das ist natürlich ein großes Problem. Überzeugen ist das eine mit Argumenten, vorleben, anderen Menschen zeigen, wie viel Freude, wie viel Hoffnung es macht, mit Jesus Christus zu leben, ist immer der bessere Weg. Also, dass andere Leute sich gar nicht irgendwie überredet vorkommen, sondern dass sie es mit eigenen Augen sehen, dass es funktioniert, dass ein Mehrwert da ist. Obwohl ich immer sagen würde, ich mache es gar nicht, um Vorteile zu haben. Ich mache es, weil ich glaube, dass es Gott gibt, weil ich ihm dankbar sein will, weil ich ihm nahe sein will. Daneben gibt es ganz viele Vorteile, Schönheit, Trost, Hoffnung, Gemeinschaft. Das ist aber eher so ein Kollateralnutzen. Wenn wir aber das sozusagen zeigen und in die Gesellschaft hinaustragen, ganz selbstverständlich, ganz natürlich, dann glaube ich, kann eine Stimmung entstehen, wo wir nicht mehr ja, so ein bisschen beäugt oder skurril empfunden werden, sondern wieder Neugierde wecken und immer wieder dazu einladen, Jesus Christus kennenzulernen. Ganz wichtig.
Bevor wir gleich in deine zweite Leseteil gehen, hätte ich noch eine Frage. Du hast in dem Abschnitt, den du eben gelesen hast, geschrieben, eigentlich bist du umgeben von Menschen, die gar nichts glauben. Meine Frage wäre, glaubst du, das geht überhaupt? Dass ein Mensch wirklich gar nichts, oder wie erlebst du das? Wie, also kannst du das konkretisieren, was es bedeutet, einen Menschen zu treffen, der gar nichts glaubt? Das ist für mich zum Beispiel als jemand, der sich gedanklich viel mit Dingen auseinandersetzt, sehr, sehr schwierig, weil ich eigentlich immer auf die großen Fragen des Lebens versuche, eine Antwort zu finden. Mhm. Wie empfindest du das?
Vielleicht hast du mich gerade bei einem Satz ertappt, den ich ein bisschen leichtfertig ins Buch hineingeschrieben habe. Ich habe da Menschen vor Augen, und das, da rede ich jetzt von Kollegen, aber durchaus auch von Freunden, Bekannten in meiner Nachbarschaft. Ich bin einfach umgeben von Menschen, die mich skurril finden oder rührend oder weltfremd, ja, weil ich immer noch glaube. Das sind Menschen, die gehen davon aus, dass Gott naturwissenschaftlich widerlegt ist. Die haben überhaupt keine Ahnung von Kirche, von Theologie. Neulich hat mich einer gefragt, du redest immer von Eucharistie. Was ist denn eigentlich eine Eucharistie? Also so Sachen, wo ich sagen würde, das gehört irgendwie zum christlichen Grundwissen, wusste er nicht. Für die hat all das, was wir hier tun, was wir glauben, worüber wir sprechen, überhaupt keine Relevanz. Sie kriegen diese Welt überhaupt nicht mit. Die meinte ich, aber natürlich glauben die wahrscheinlich an irgendwas. Die glauben an Naturwissenschaften. Die glauben vielleicht an den Fortschritt der Technologie. Es gibt ein schönes Zitat in meinem Buch von dem britischen Schriftsteller Chesterton, das ich an der Stelle gern zitiere. Wenn Menschen aufhören, an Gott zu glauben, glauben sie nicht an nichts, sondern an alles Mögliche. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Zustand der gegenwärtigen Gesellschaft. Es ist wie in so einem Supermarkt, wo man sich Sachen rauspicken kann. Und ich weise immer darauf hin, dass sehr vieles, wonach die Leute suchen, ja, Stille, Meditation, Gesang, Gemeinschaft, all das gibt es im Christentum in ganz verschiedenen Formen. Nur sie suchen es eben woanders, in anderen Zusammenhängen, weil sie der Kirche nicht vertrauen, weil sie nicht an Gott glauben. Aber du hast schon recht. Ich glaube, es gibt wenige, die an nichts glauben. Irgendeinen Halt braucht man. Und selbst die, die denken, dass sie ihn nicht brauchen, kommen irgendwann in Situationen, Krisen, Krankheiten, Abschiede, wo sie ihn vielleicht doch brauchen. Und dann erscheint der Glaube an Gott auf einmal nicht mehr so absurd.
Das ist eine gute Überleitung, finde ich, in den zweiten Part, genau.
Dann darfst du jetzt gerne den zweiten Abschnitt lesen, in den Einstieg in den Bereich persönliche Spiritualität.
Jesus fordert nichts Unmögliches, aber ohne Risiko geht es nicht. Es wäre auch witzlos. Wer das ewige Leben geschenkt bekommen will, muss das Wagnis, am Ende mit leeren Händen dazustehen, schon eingehen. Lass es nur zu, sagt Jesus zu Johannes dem Täufer, als der sich aus Bescheidenheit zunächst weigert, den Gottessohn zu berühren, um ihn zu taufen. Es sind die ersten Worte Jesu im Matthäusevangelium. Heute würde man sagen, entspann dich, vertrau mir. Es kann nichts passieren. Umgekehrt gilt, wer Gott halbherzig oder aus sicherer Distanz begegnen will, kann ihn nur verpassen. Eine Wahrheit lässt sich nicht scheibchenweise erfahren. Sie schlägt ein wie ein Blitz, erschüttert die gesamte Existenz. Danach ist nichts mehr, wie es vorher war. Wer glaubt, wird ein neuer Mensch. Vielleicht ist Glaube etwas, das dich einfach trifft, schreibt Peter Seewald, wie eine schöne und nicht allzu harte Welle, die aus dem Meer auf dich zukommt und du überlegst nicht lange, denn du siehst, dass du nur den richtigen Augenblick erwischen musst. Und dann kannst du dich von dieser Welle ein gutes Stück weit tragen lassen. Du hast die Welle nicht gefragt und sie hat dich auch nicht gefragt. Sie hat dich einfach mitgenommen. Aus diesem Grund, schreibt Josef Ratzinger, sei der Glaube auch nicht vorzeigbar. Als grundsätzliche Wende kann er nur von denjenigen empfangen werden, die sich tatsächlich wenden und am Vorzeigen gar kein Interesse mehr haben. Die Schwelle zum Unbekannten muss überschritten werden. Und ja, dieser Übergang kann anstrengend oder sogar erschütternd sein, aber dahinter wartet etwas Schönes und Tröstliches. Und vieles, was die Welt in Atem hält, verliert seinen Schrecken und erscheint auf einmal unwichtig oder albern, je entschlossener man Jesus Christus nachfolgt. Irgendwann kann man sich kaum noch an die hysterischen Debatten erinnern, die einen früher so aufgewühlt haben. Es klingt fast zu simpel, aber man muss anfangen zu glauben, um irgendwann glauben zu können. Glaube kann nicht erarbeitet, sondern immer nur empfangen werden. Genauso wenig wie man tanzt, um irgendwohin zu gelangen, glaubt man, um ein Ergebnis zu erzielen. Eine Leistung ist nicht erforderlich. Falscher Ehrgeiz wäre sogar hinderlich. Gott interessiert sich nicht für Zensuren oder Zeugnisse. Der Glaube ist keine Belohnung. Man wird von Gott nicht geliebt, weil man etwas Besonderes, sondern obwohl man nichts Besonderes ist. Anders als im Job oder auf Social Media kommt nicht der lauteste, raffinierteste oder skrupelloseste ans Ziel, sondern wer bereit ist, mit vollem Herzen in das Experiment einzutreten. Nur indem man eintritt, erfährt man. Nur indem man das Experiment mitmacht, fragt man überhaupt. Und nur wer fragt, erhält Antwort. Es ist das, was mich am christlichen Glauben fasziniert, dass er kompliziert und einfach zugleich ist, dass man nicht nachdenken, sondern zuhören, nicht argumentieren, sondern vertrauen muss, dass man sich ein Leben lang mit ihm beschäftigen und Gott doch verfehlen kann, dass man sich von seiner Lebenskonstruktion lösen muss, um ein Gefäß zu werden, so leer, dass Gott darin wohnen kann. Das ist ja das Wunder des Glaubens, dass man sich freiwillig gefangen gibt, um in der Gewissheit von Gott gehalten zu sein, vollends frei zu werden. Danke fürs Zuhören.
Da waren viele, überhaupt in deinem Buch, viele bemerkenswerte Sätze drin. Ich habe mir mal einen notiert. Da sagst du, da schreibst du, Glaube kann nicht erarbeitet, sondern nur empfangen werden. Wie geht das?
Sehr gute Frage. Thema Spiritualität. Für mich sehr, sehr interessant, weil ich mich in Verdacht habe, dass ich kein spirituell begabter Mensch bin. Bei mir kommt doch immer wieder die Kognition, die Ratio, das Denken mir in die Quere. Und ich habe 15 Jahre meines Lebens mit einer asiatischen Buddhistin verbracht. Danach war sie, glaube ich, eine noch stärker glaubende Buddhistin und ich ein noch stärker glaubender Christ. Trotzdem haben wir ständig diskutiert, uns inspiriert, debattiert über verschiedene Fragen. Und sie war zum Beispiel eine Person, wo ich sagen würde, sie ist spirituell begabt. Während ich noch meinetwegen in die Messe gehe oder mir bestimmte Gebetszeiten nehme, hatte ich den Eindruck, sie ist eigentlich permanent in der Gegenwart des Göttlichen, wie sie sagen würde. Sie hat sich nicht eine Stunde genommen, um zu meditieren. Sie hat eigentlich permanent meditiert. Und wenn ich daran denke, kriege ich heute noch eine Gänsehaut, was sie für Dinge erfahren hat und gewusst hat, die sie eigentlich gar nicht wissen konnte. Damit kann ich nicht aufwarten. Ja, ich hatte noch nie eine Gottesbegegnung, eine Gotteserfahrung. Im Gegenteil, ich hatte mal mit Anfang 30 eine Nahtoderfahrung durch eine Herzmuskelentzündung, wo ich zusammengebrochen bin mit dieser bekannten Nulllinie auf dem Monitor. Und auch da bin ich keinem Engel, keinem Gott, nicht Jesus Christus begegnet. Deswegen muss ich glauben. Ja, gerade weil ich nicht weiß, ob es Gott gibt, muss ich glauben. Und während das viele Menschen nicht mehr nachvollziehen können, die sagen, das ist naiv, das ist leichtsinnig, würde ich sagen, genau darin besteht das Abenteuer. Also in diesem, was ich vorhin vorgelesen habe, in diesem Springen ohne Garantie. Ich begebe mich auf einen Weg, von dem ich nicht weiß, wohin er mich führt und wie er mich verändert. Aber je weiter ich ihn gehe, desto mehr spüre ich, dass es der richtige Weg ist. Gleichzeitig treffe ich Menschen, die haben Gotteserfahrungen. Ich war jetzt so viel unterwegs die letzten Monate. Es gab immer wieder Menschen, die mir von Wundern berichtet haben, von Erfahrungen, die sich nur übersinnlich mit der Anwesenheit Gottes erklären lassen. Und ich gebe offen zu, manchmal denke ich mir so, naja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob du, ne? Aber da waren eben auch welche dabei, die mich erschüttert haben, die so glaubwürdig waren von intelligenten, vernünftigen, warmherzigen Menschen, die mir Dinge erzählt haben, die nicht zu glauben sind. Ich beneide diese Menschen. Ich sehne mich nach so einer Erfahrung. Ich brauche sie aber nicht, um zu glauben. Ich habe mal einen Benediktinermönch gefragt, wie er sich Gott vorstellt, in einem Kloster in Frankreich. Und er hat gesagt, ich stelle mir Gott nicht vor, ich höre ihm zu. Und das ist jetzt, wäre jetzt sozusagen meine Antwort auf die Frage. In der Liturgie, in der Messe, im Gottesdienst, auch in so einem Gottesdienst, aber auch in meiner katholischen Liturgie, im Lesen des Wortes Gottes, in der Begegnung mit Menschen, da ist Gott erfahrbar. Und ich kann ihn nicht beweisen, aber ich meine ihn zu spüren in Schönheit, in der eigenen Verwundbarkeit, wenn zwei Menschen aufrichtig sich verletzlich machend, ehrlich miteinander umgehen, begegnen, kennenlernen. Überall da ist Gott. Und an diesen Momenten hangel ich mich entlang. Und man muss offen sein, man muss Vorurteile über Bord werfen, man darf leichtsinnig sein und diesen Weg gehen. Und dann, glaube ich, gibt es Zeichen auf diesem Weg. Ich hatte gestern eine Lesung in Zürich und dann hat mich danach jemand angesprochen und meinte, Herr Haberl, Sie haben gesagt, Sie hatten noch nie eine Gotteserfahrung. Sie haben gerade 1,5 Stunden von Gott und Ihrem Weg erzählt. Das ist Ihre Gotteserfahrung. Das fand ich ganz interessant.
Ich würde gerne auf was eingehen, was du gerade gesagt hast. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben als Frage, aber da würde ich gerne noch tiefer reingehen. Du hast jetzt selbst gesagt, bei manchen Geschichten, da hast du schon auch deine Zweifel, ne, ob das jetzt eine Autosuggestion ist oder ne, was hat er da wirklich erlebt. Jetzt bist du ja in einem Kontext von Heiden, ja, ungläubige Menschen, die ja vielleicht alles so betiteln würden, zu sagen, naja, jedes warme Gefühl, das ein Benediktinermensch spürt, jedes Wort, das er irgendwie innerlich hört, das kann doch genauso gut eine Autosuggestion sein. Gleichzeitig sagst du in deinem Buch, wir sollen das von Herzen suchen, ja, in dem Abschnitt, den du eben geschrieben hast. Die Frage für mich ist, was würdest du einem zum Beispiel wirklich knallharten Atheisten sagen, der aufgeklärt ist, wissenschaftsgläubig, wie du eben sagtest, ja, der sagt, aber ich habe keine Lust auf Autosuggestion. Ich habe keine Lust, mir etwas einzureden, bis es wahr ist, wenn es nicht von vornherein irgendeine Faktenlage gibt für mich, wo ich sagen kann, okay, deswegen habe ich einen Grund. Mhm. Also die Frage für mich wäre, welchen Grund würdest du einem Atheisten geben zu sagen, such doch bitte Jesus Christus und nicht such bei Stephen Hawking?
Also ich meine, sehr, sehr gute Frage, weil es ist natürlich schwierig, man kommt an Grenzen. Ja? Ich lade ja auch ein in meinem bekannten Freundeskreis, komm doch mal mit oder sei doch mal ein bisschen offener. Und nach dem Buch haben mich Leute angesprochen. Ja? Also ich war seit 30 Jahren im keinen Gottesdienst mehr. Tobi, wenn ich es mal wieder probieren will, wohin soll ich denn gehen bei diesem reichhaltigen Angebot in München? Über die Fragen freut man sich natürlich besonders. Ja? Wenn jemand schon ganz, ganz weg ist und auf einmal geht ein Türchen auf und er sagt, ich schaue es mir mal wieder an. Ich kenne aber auch Menschen, da könnte ich den ganzen Tag ranreden und die würden nicht von ihrem sozusagen wissenschaftlichen, Gott ausschließenden, jegliche Transzendenz ausschließenden Weltbild abweichen. Und da würde ich mir dann auch nicht den Mund fusselig reden. Aber ich mache eine Erfahrung. Also was ich regelmäßig mache, ist, wenn Freunde von mir Probleme haben, ein Elternteil ist gestorben oder jemand ist krank, dann zünde ich eine Kerze an in der Theatinerkirche oder auch in einer anderen Kirche, mache ein kleines Foto, schicke es dem und sage, in der Kirche XY brennt eine Kerze für dich. Ich habe kurz gebetet. Das schicke ich an Atheisten. Die sind unglaublich dankbar für dieses kleine Zeichen, für dieses brennende Licht, für dieses kleine Gebet. Das merke ich und das weiß ich, weil sie mir das sagen und spiegeln. Und ich denke mir dann immer, warum seid ihr so dankbar, wenn ihr doch nicht daran glaubt, dass es etwas nützt? Und dann denke ich mir, ja, vielleicht sind sie ja nur dankbar, weil ich an sie gedacht habe. Also Zwischenmenschlichkeit, Nächstenliebe, Solidarität. Ich spüre aber ganz genau, dass so ein kleines Prozentfünkchen in ihrem Kopf hofft, dass es vielleicht doch etwas bringen könnte. Und ich glaube eben, dass bestimmte Erlebnisse, Krisen, Erschütterungen in jedes Leben kommen. Und da muss man sich einfach offen halten. Also ich merke auch, dass Menschen, gerade weil ich glaube, in bestimmten Situationen dann auf mich und das Gespräch mit mir zurückgreifen, weil sie hoffen, von mir eine andere Perspektive, eine andere Art von Trost zu bekommen. Und das freut mich natürlich. Aber ich bin ganz überzeugt davon, dass man nicht jeden auf diesen Weg bringen kann, weil manche wehren sich wirklich mit Händen und Füßen dagegen. Da hast du schon recht.
Vielleicht bevor du zu deiner nächsten Frage kommst, noch eine Nachfrage dazu. Glaubst du dann, dass diese Menschen, ich sage es mal neudeutsch, auf die Schnauze fallen müssen, um mal Gott eine Chance zu geben?
Ich wünsche es ihnen nicht. Ich will ja nicht, dass es uns allen so schlecht geht, dass man deswegen wieder anfängt zu glauben. Aber natürlich hat Gott auch dieses Instrumentarium im Repertoire, jemandem ein Zeichen zu geben, indem er auf die Schnauze fällt. Um sich in Erinnerung zu rufen, da ist noch ein alternativer Weg, da ist noch ein anderer Weg. Also ich wünsche es niemandem, aber es kann manchmal sehr heilsam sein, auf die Schnauze zu fallen.
Ich glaube, du hast ja davon gesprochen, die Menschen sind dann sehr berührt und dankbar, wenn du sagst, ich habe für dich gebetet oder eine Kerze angezündet. Das erlebe ich auch so. Und ich denke, es ist so meine Überzeugung, es gibt einen Platz in unserem Herzen, der nur von Gott und seiner Liebe ausgefüllt werden kann. Der katholische Theologe Johannes Hartl, den du vielleicht auch schon mal gehört hast oder kennst, aus Augsburg, sagt, es gibt ein Loch in unserem Herzen, das ist gottförmig. Das fand ich sehr schön, diese Aussage oder diesen Spruch. Und ich denke, wahrscheinlich werden Menschen daran erinnert, wenn man eben auf sie zugeht und sagt, ich bete für dich oder ich zünde eine Kerze an für dich und so weiter. Ich möchte noch kurz auf eine andere Aussage von dir eingehen aus deinem Buch. Die hast du jetzt nicht gelesen, aber die fand ich auch sehr stark. Du schreibst dort auf Seite 15 in deinem Buch, ein gläubiger Mensch hat ein grundsätzlich anderes Ziel als ein Ungläubiger. Er möchte nicht befriedigt, er möchte erlöst werden. Jetzt kommen wir auf sehr zentrale Aspekte des christlichen Glaubens. Was ist Erlösung?
Ganz wichtige Stelle. Ich bin dir dankbar, dass du sie am Ende unseres Gesprächs noch vorliest. Also ganz kurz der Kontext. Ich merke einfach, dass viele Menschen in meinem Umfeld die Kirche als reine Institution wahrnehmen. Also als sei es eine Art Verein oder eine Partei, wo sich Menschen treffen wie in einer Sitzung und das Ziel sei, Werte und Moral in die Gesellschaft zu tragen. Und ich sage dann immer, ja, natürlich christliche Werte, Moral ist wichtig. Wir wollen gut miteinander umgehen, wir wollen gute Menschen sein. Aber ein christliches Leben ist mehr und Kirche ist auch mehr als ein Verein oder eine Partei. Und dann schauen sie mal ganz verdutzt und dann sage ich, Jesus Christus ist doch nicht für uns gestorben, damit wir sympathische Menschen werden. Jesus Christus ist doch für uns gestorben, um uns zu erlösen. Und das kannst du natürlich nur glauben, wenn du glaubst, dass das irdische Leben nicht alles ist. Wenn du daran glaubst, dass alles, was wir hier im irdischen Leben tun, sagen, denken, eine Relevanz hat für das Leben danach. Ansonsten muss dir das Wort Erlösung absurd vorkommen. Und bei mir dreht sich alles um Erlösung. Die Hoffnung, dass dieses Leben nicht alles ist, dass der Tod eine zweite Geburt ist. Die unglaubliche Freude darauf, Jesus Gott von Angesicht zu Angesicht schauen zu dürfen. Ich bin brennend neugierig darauf. Und das ist für mich Erlösung. Also ein Leben bei Gott in ewigem inneren Frieden mit allem, was lebt und eine Seele hat. Ich versuche mir das nicht vorzustellen, weil ich weiß, ich werde daran scheitern. Es wird genauso, wie man scheitert, wenn man sich Gott vorstellt. Er ist nicht begreifbar. Chateaubriand hat mal geschrieben, ein Mensch, der Gott begreifen würde, wäre Gott. Um auszudrücken, wir werden ihn nie fassen, wir werden ihn nie auf unsere Welt herunterziehen können. Aber ich denke oft darüber nach, wie das Paradies und das ewige Leben aussieht. Ich hoffe darauf, ich glaube daran. Und da ist so viel Schönheit und Frieden und Liebe, dass es überquillt. Das ist mein Bild davon, was Erlösung bedeutet.
Man spürt dir ab, wenn man dein Buch liest und auch jetzt in der persönlichen Begegnung und im Gespräch, dass du eine persönliche Beziehung zu deinem Schöpfer und zu deinem Retter Jesus Christus hast. Auch wenn du jetzt sagst, du hattest nie so eine übernatürliche Gottesbegegnung oder Gottesoffenbarung, merkt man es eigentlich aus jedem Satz, das kommt aus jeder Pore, sag mal, deines Wesens, aus deines Lebens raus, dass du eine persönliche Beziehung zu Gott hast. Und wenn du jetzt Menschen, die heute hier sind als Besucher, die vielleicht nur neugierig gekommen sind, die diese Dimension des Lebens gar nicht kennen, einen Tipp, eine Empfehlung, einen Rat geben würdest, wie kann ich denn diese Beziehung mit Gott beginnen?
Nochmal wieder, ich wiederhole mich, was der Mönch in Frankreich gesagt hat, Gott zuhören, offen sein für ihn, in die Stille gehen, raus aus diesem Kreislauf, den auch die Technologie, die gegenwärtige Gesellschaft, einige Tech-Milliardäre für uns sich zusammengebastelt haben, dass wir von ständigen Reizen, Impulsen, Nachrichten, Informationen, Konsum- und Entertainment-Angeboten, die immer nur einen Klick entfernt sind. Ich bin ja selber in diesem Kreislauf, aber man muss sich bewusst Zeit nehmen, sich immer mal wieder dagegen entscheiden. Stille ist, glaube ich, ganz wichtig, dass nichts passiert, weil diese Instrumente sind teuflisch darin, unsere eigene Sehnsucht, unsere eigene Bedürfnisse eigentlich zu übertünchen mit kurzfristigen Dopaminschüben, mit kurzfristigen Befriedigungen, die uns vorgaukeln, wir sind connected, aber wir sind nur oberflächlich connected, wir sind nicht in der Tiefe connected und wir sind auch nicht mit Gott connected und verbunden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das erstmal erkennt, raus aus diesem Kreislauf, der sehr mächtig ist und sehr manipulativ. Das ist mein erster Tipp, Bibellektüre, Messe besuchen, in welcher Form auch immer, im Kaminwerk oder im Kölner Dom. Beides ist schön und zulässig auf ganz unterschiedliche Art. Ich bin immer für die Pluralität des Glaubens. Und was mir sehr geholfen hat, ich war nämlich zwischen 20 und 40 auch gar nicht so fromm. Ja, ich bin christlich erzogen worden, war dann ganz lang auf der Suche und auch sehr weit weg eigentlich von der Kirche. Hätte aber immer gesagt, ich glaube an Gott und ich bin Christ, aber ich habe es nicht wirklich praktiziert. Begegnung mit Menschen, Begegnung mit gläubigen Menschen, mit charismatischen, mit klugen, mit spirituellen Menschen, die mir erzählt haben von ihren Erfahrungen. Und das hat mich schon wieder zurückgebracht. Also ich glaube, dass die Begegnung mit Menschen, die Erfahrungen gemacht haben, ganz, ganz wichtig sind, um dann darüber auch wieder zu Gott, zu Jesus Christus zu finden. Diese Orte aufsuchen, wo diese Menschen sind, überhaupt mal Interesse zeigen. Ja, ich kenne viele Menschen, die haben noch nie in ihrem Leben mit einem Pfarrer überhaupt gesprochen oder mit einer Ordensschwester oder mit einem Menschen, der sagt, ich hatte eine Gotteserfahrung. Es kann hoch inspirierend sein, es kann einen tief erschüttern und kann einen umhauen, solche Gespräche zu führen. Und dazu würde ich dringend raten.
Ich hätte gerne noch eine Abschlussfrage gestellt, bevor wir unser Gesprächsformat beenden. Jetzt hast du dich getraut, ein Buch zu schreiben mit einem provokativen Titel und du beziehst Klarstellung. Jetzt sind wir alle in bestimmten Kontexten, wo es vielleicht ähnlich zugeht wie in der Süddeutschen oder wie in ähnlichen Wirtshauskontexten, wo man sich als Außenseiter fühlt. Aber vielleicht hat nicht jeder den Mut wie du, so ein klares Bekenntnis abzulegen. Und vielleicht wirkt auch dieses ganze Angebot, dieses ganze negative Framing des christlichen Glaubens erdrückend für Leute, die besonders nicht im Bildungssektor tätig sind oder die auch gewöhnt sind, wie du, auch öffentliche Statements abzugeben. Meine Abschlussfrage wäre, was würdest du jemandem raten, der das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt ermutigt, vielleicht von Tobias Haber, ja, von dem Buch oder auch von diesem Talk, vielleicht von Pastoren, von Kirche, aber ich fühle mich überwältigt, sobald ich in den Situationen bin. Ich fühle mich überwältigt von diesem Druck, jetzt Rede und Antwort geben zu müssen, warum ich jetzt glaube. Mhm. Was würdest du so einem Menschen raten, als jemand, der offensichtlich den Mut hatte?
Also ich würde jemanden, der sich in dieser Rolle nicht wohlfühlt, weil er scheu ist, schüchtern ist, Bedenken hat, auch nicht jetzt mit der Geißel in diese Rolle des Missionars treiben wollen. Es gibt, glaube ich, ganz unterschiedliche Arten zu glauben, auch anderen zu zeigen, dass man glaubt. Das kann, glaube ich, auch ganz still und nonverbal ablaufen. Aber ich würde schon immer wieder auch dazu ermutigen, es zu versuchen, mutig zu sein. Weil keiner hat ja gesagt, es ist leicht. Zu glauben ist nicht leicht, vom Glauben zu erzählen ist vielleicht in manchen Situationen nicht leicht. Das ist ja auch ein Stück des Kreuzes, das wir vielleicht mittragen müssen. Ich mache die Erfahrung, ich bin in ganz anderen Zusammenhängen ängstlich. Aber ich mache die Erfahrung, wenn man mutig ist, wenn man über seinen Schatten springt, wenn man standhaft ist, dann springen einem Leute zur Seite, von denen man es nie erwartet hätte, aus Richtungen, wo man es nie geglaubt hätte. Und wenn es nur einer oder zwei sind. Aber es ist wirklich so, wenn man merkt, da spricht jemand aufrichtig, aus dem Herzen. Irgendwo meldet sich einer und sagt, eigentlich hat er gar nicht so Unrecht. Oder lasst uns ihm doch mal zuhören. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Und dann, glaube ich, kommt auch noch der Heilige Geist dazu, der einen darin unterstützt in solchen Momenten. Also wie gesagt, ich glaube, man muss nicht auf Biegen und Brechen sozusagen jetzt jedem zum großen Missionar machen, aber es mal zu versuchen, Dinge anders zu machen, anders zu sprechen, als man es 30, 40, 50 Jahre getan hat, darin liegt eine große Kraft und kann eine sehr, sehr befreiende Erfahrung sein.
Vielen Dank, Tobias, für diesen wirklich sehr inspirierenden Talk. Ich hoffe, es ging euch auch so, dass ihr nicht nur jetzt es wie eine Talkshow erlebt habt, sondern wirklich auch selber berührt wurdet und angesprochen, dass Dinge dabei waren, die euch zu Gott hingezogen haben, euch neue Impulse gegeben haben, Gott zu suchen. Das ist nämlich das Ziel auch unseres Talks gewesen, auch eine Botschaft und eine Herausforderung weiterzugeben. Die Band kann jetzt nach vorne kommen. Wir machen jetzt weiter in diesem Gottesdienst mit einem sehr spirituellen Teil. Wir haben jetzt keine Eucharistie, obwohl wir die auch haben, aber nur einmal im Monat, anders als in der katholischen Kirche. Aber wir haben immer einen Teil, wir nennen den Lobpreis und Anbetung, wo wir Lieder miteinander singen. Und das ist nicht nur ein Liedersingen, sondern es ist ein sich auf Gott ausrichten. Es sind gesungene Gebete. Es ist ein, wie du vorhin gesagt hast, ein Empfangen. Glaube kann nicht erarbeitet werden, sondern empfangen. Das wünsche ich dir, dass du dich jetzt in dieser Zeit öffnest. Wir werden auch ein Gebetsteam haben, die an der Seite stehen werden. So, wenn du das Bedürfnis hast, dass jemand für dich betet, dann kannst du gerne zu den Mitarbeitern, zu den Leuten hingehen, kurz dein Gebetsanliegen nennen und wir werden für dich beten und dich segnen. Während dieser Zeit, wo wir jetzt miteinander Lieder singen und beten. Und wir verabschieden uns von Tobias. Danke, dass du
Dankeschön. Dankeschön fürs Zuhören. Danke dir.
Ihr könnt ihn nachher auch noch am Büchertisch sprechen. Ich sage am Abschluss noch was dazu zu dem Bücherstand. Und jetzt danken wir dir erstmal und ihr dürft euch hier wieder nach hinten von der Bühne bewegen. Und ich übergebe hier an das Lobpreisteam.